Ö-Strom strömt in Gö schon, ganz schön schön, wie Gö-Strom strömt schon.
Gö-Strom, das ist ökologischer Strom der Stadtwerke Göttingen. Die kümmern sich um deinen Anbieterwechsel und sorgen dafür, dass die Kohle für den Strom in Göttingen bleibt. Gö-Strom von deinen Stadtwerken.
Ö-Strom strömt in Gö schon.
Stadtradio Göttingen. Eine Stunde, ein Thema.
Bereits zum Saisonstart der Gandersheimer Domfestspiele am kommenden Sonntag zählt die ABBA-Revue Dancing Queen zu den absoluten Publikumsfavoriten. Ebenfalls hoch im Kurs steht das Musical My Fair Lady neben der dramatischen Fassung des Romans Der Graf von Monte Cristo. Auch mit dem Kinder- und Familienstück über Robin Hood dürfte das Festivalteam jede Menge Fans erreichen, weil Intendant Achim Lenz mit dem Spielplan in diesem Jahr auf bekannte und beliebte Stoffe setzt. Die musikalischen und szenischen Abenteuer, die vom 11. Juni bis zum 13. August auf der Open-Air-Bühne vor der Gandersheimer Stiftskirche zu sehen sind, stellen wir Ihnen heute in unserer Sendung Eine Stunde ein Thema vor. Zunächst im Gespräch mit Achim Lenz. Regisseur Bruno Klimek berichtet über die Motive für seine Inszenierung Der Graf von Monte Cristo und Sie hören Kostproben aus den geplanten Produktionen, die wir beim Theaterfest der Gandersheimer Domfestspiele für Sie aufgezeichnet haben.
Achim, angesichts des Theaterfestes, wo der Vorverkauf ja nochmal angezogen hat, seid ihr jetzt auf dem besten Wege zu einer Rekordsaison. Die ersten 4 Vorstellungen von Dancing Queen mit dem ABBA-Projekt sind ausverkauft. Auch alle anderen Stücke sind sehr gefragt. Liegt das jetzt am Programm oder ist das auch eine besondere Form der Vorarbeit, die ihr über lange Jahre, seit du hier Intendant bist, geleistet habt?
Ich glaube, wenn man Festspiele macht, geht es darum, dass man die Menschen erreicht und dass man sie mit diesen Festspielen zusammenbringt und sie sich schlussendlich identifizieren mit diesen Festspielen. Wir haben sehr viel Arbeit investiert, das ganze Team, in diese Verankerung. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Bestandteil, der natürlich zu diesem großartigen Ergebnis des Vorverkaufs beiträgt. Dann ist es natürlich der Spielplan. Der Spielplan ist sehr divers. Es ist für jeden was dabei. So, wir haben ein anspruchsvolles Schauspiel, wir haben ein wunderbares Musical mit My Fair Lady, wir haben ein Konzert, das mit ABBA eine große Menge Menschen anspricht und wir haben mit Robin Hood einen Held aus der Kindheit, der sehr viel erzählen kann. Und wir merken jetzt umso mehr, dass sich in der Pandemie halt einiges verändert hat, auch in dem Denken der Menschen. Das kann jeder bei sich selbst überprüfen. Man spricht viel von Work-Life-Balance. Die Menschen wollen sich was Gutes tun. Es wurden sehr viele Wohnmobile gekauft in letzter Zeit. Die Menschen wollen aufs Grüne, raus aufs Land. Sie wollen sich da zeigen, sie wollen einen schönen Abend haben. Sie gönnen sich etwas. Und das ist durchaus eben auch ein Teil dieses Vorverkaufs.
Nun ist es ja so, du hast die Produktion schon benannt, das sind ja im besten Sinne vertraute Stoffe. Mit dem Grafen von Monte Cristo hatte jeder schon mal zu tun, der einen Fernseher besitzt oder gerne ins Kino geht, aber ist ein Renner seit Waterloo quasi, seit dem ersten wirklich spektakulären Auftritt beim Eurovision Song Festival.
Grand Prix, genau, hieß es damals noch.
Mit Robin Hood haben sich fast alle Kinder irgendwann identifiziert, weil es einfach ein toller Held ist. Und auch My Fair Lady ist ein Stoff, der seine Kreise gezogen hat, in vielfacher Form und speziell die Verfilmung, die ja ein Klassiker ist. Also ihr habt auch ein bisschen geguckt, dass ihr Stücke und Stoffe sucht, die den Menschen vertraut sind, um daran anzuknüpfen, dass die sich quasi auch mit Erinnerungen, Sentimentalitäten im besten Sinne wiederfinden. War das so auch der Plan?
Ja, natürlich erzählen wir nicht einfach Geschichten ins Blaue hinaus, sondern wir wollen begeistern, wir wollen emotionalisieren und wir suchen die Punkte, wo man sich tatsächlich wiederfinden kann in diesem Theater rund und wo wir zugucken und wo wir sehen, ah, das sind wir und das kennen wir ja schon. Gerade Dinge, die wiedererkannt werden, die gehen nochmals tiefer in den eigenen Körper hinein und erzählen viel mehr. Bei My Fair Lady ist es ein ganz interessantes Bild, weil gerade My Fair Lady eine Geschichte einer Frau erzählt, die etwas erreichen möchte. und die sehr eigen ist in dem, was sie erreichen will. Aber es erzählt eben auch die Geschichte von einem Mann, der etwas erreichen möchte und schlussendlich die Auseinandersetzung der beiden dazu führt, dass wir erstens mitlachen, das ist eine extrem witzige Komödie, die da ist, aber am Schluss auch mitweinen, weil wir merken, dass dieser Mann nicht die Fähigkeit hat, tatsächlich auf diese Frau einzugehen. Das sind also Liebesgeschichten, das sind, ich würde mal sagen, das sind Beziehungsgeschichten, die halt unglaublich auch bekannt sind, wo man sieht, der ist so nicht. Das ist auf der einen Seite so. Auf der anderen Seite haben wir mit Der Graf von Monte Cristo auch eine Geschichte, die wir kennen. Eine Geschichte eines Abenteuerromans. Wir haben einen Helden drin, der zweimal sein Leben eigentlich verliert und dann einen Rachefeldzug startet. Und nachdem er diesen Rachefeldzug beendet hat, sich eigentlich fragt, was hat denn diese Rache überhaupt gebracht? Und einfach im Leeren dasteht. Also eine sehr emotionale Geschichte, spannend erzählt, wie ich denke. Und auch bei Robin Hood hat man eben einen Helden, der jetzt sagt, wir machen es jetzt mal anders. Wir nehmen den Reichen das Geld weg und machen was für die Armen. Und wir haben da eine Gruppe von Menschen, von jugendlichen Menschen, das wird Kinder sehr stark auch ansprechen, die sagen, wir müssen etwas tun für die Zukunft. Wir müssen es angreifen, jetzt ist der Moment da und ich glaube, das trifft natürlich auch sehr stark in diese Richtung hinein, wie sich heutzutage die Menschen, die jungen Menschen eben auch extrem Gedanken machen, wie sollten die Zukunft werden, weil alles kaputt ist. Also man hat viele Geschichten, die da drin sind.
Also im besten Sinne auch couragierte, kämpferische Protagonistinnen.
Ja, natürlich.
Wir müssen handeln oder wir werden bedrängt, wir werden herausgefordert, uns werden Katastrophen zugemutet, die eigentlich Graf von Monte Cristo ganz schrecklich sind. Und was kann man machen? Also die klassische Quo Vadis-Frage. Wie geht man mit Schwierigkeiten, Katastrophen um?
Ja, genau. Die Antwort, die bei Robin Hood gegeben wird, ist natürlich so eine aktivistische. Klar geht man in diese Richtung hin. Also wir haben uns sehr viel auch mit der jungen Generation beschäftigt. Und es ist interessant zu sehen, was diese uns zu sagen haben. Und das versuchen wir in diesem Stück also wiederzubringen. Bei ABBA ist es eine ganz andere Geschichte, weil bei ABBA erinnern wir an ein Lebensgefühl von damals. Denn das ist uns allen passiert. Sobald wir ABBA-Musik hören, katapultiert uns das irgendwie zurück und wir sind genau an dem Punkt, wo das damals so war und können das tatsächlich telquel als Plan irgendwie rüberziehen. Und das fasziniert mich ungemein und das wird bei diesem Revival einfach passieren.
Das ist so eine besondere Art, jetzt wieder Schwung zu holen, ja?
Ja, wenn man...
Keine Ahnung.
Man ist bewegt. Ich meine, Dancing Queen, diese Geschichte dieses Mädchens, das da wirklich die Tanzkönigin ist, 17 Jahre alt, in deiner dunklen Disco, völlig für sich allein tanzt und glücklich ist und froh. Wo ist dieses Lebensgefühl von damals geblieben? Will man daran wieder anknüpfen? Wie kommt man da wieder hin? Das hat etwas mit Sehnsucht zu tun, aber auch eben mit Aufbruch.
Wann oder in welchem Zusammenhang bist du auf die Idee gekommen, dir mal ABBA vorzunehmen, dieses Quartett? Mit seiner Geschichte.
Es ist nicht nur meine Idee gewesen, sondern es ist die Idee gewesen von Patty Martin, unserer musikalischen Leiterin, und von mir. Also wir haben uns überlegt, wir wollen ein Konzert machen, wo wir aber auch mehr als nur die Musik spielen, sondern eben auch eine Geschichte erzählen. Weil das ist ja schlussendlich Theater, was wir machen. Und ABBA bietet sich da genau an, weil ABBA hat extrem viele Ebenen, die man bedienen kann. Wir können natürlich die Musik von ABBA bedienen, wir werden das auch tun, wir werden die Musik von ABBA spielen. Wir werden aber auch zeigen, wie diese Musik entstanden ist. Wir werden den Urgrund versuchen zu erahnen, warum diese Musik weltweit so viel Erfolg hat. Wir werden aber auch die Geschichte von ABBA erzählen. Also von diesen beiden Pärchen, die sich gefunden haben und die sich dann wieder getrennt haben und die schlussendlich das Musikbusiness in der gesamten Welt durcheinander gewirbelt haben. Darauf freue ich mich sehr, das ist sehr spannend. Und schlussendlich war ABBA auch immer die Gruppe, die alles zum ersten Mal gemacht haben. Die haben jetzt auch sich als Avatare schlussendlich jetzt irgendwie in ein anderes Konzert geschmuggelt. Das heißt, man kann sich jetzt die ABBA wieder von damals angucken in einem Live-Konzert, wo sie aber gar nicht selbst spielen, sondern wo sie aufgenommen wurden. Und das finde ich wahnsinnig. Also es ist eine interessante Entwicklung und über diese Entwicklung wollen wir berichten.
Sie hören jetzt einen Ausschnitt aus dem Kinder- und Familienstück Robin Hood, mit dem der Theatersommer in Bad Gandersheim am kommenden Sonntag um 15 Uhr an den Start geht.
Du sagst es ihm,
ich? Bestimmt nicht.
sag du es ihm doch. Bist du verrückt? Ich sage ihm ganz bestimmt nicht, dass wir von du weißt schon, wer wieder einmal überfallen wurde.
Was tuschelt ihr beiden da?
Nichts verrückt!
Nie ist Dreier, wenn du das auch. Wo ist die Chefin? Sie muss es ihm sagen.
Und wie ist er heute drauf?
Überlaunig, wie immer.
Aber noch geht's.
Zwei, du berichtest ihm vom Überfall.
Ich? Nein, bitte verlang das nicht von mir, Boss.
Was seid ihr nur für Waschlappen? Gut, Schere, Stein, Papier. Schnick, schnack, schnuck. Was zum Teufel soll das sein?
Feuer!
Wirklich
gut, Chefin.
Na los, jetzt sag ich schon.
Steuern. Massenhaft steuern. Ah, Sheriffin, da seid ihr ja.
Mein Lord, es ist schön, euch heute in so guter Laune anzutreffen.
Wie sage ich immer so schön, nimm von den Armen und gib es den Reichen. Habe ich recht?
Ihr wisst, Sire, nur teilen das Gold nicht mit den anderen Reichen, richtig?
Ganz genau. In England kann es nur einen Reichen geben, nämlich mich. Steuern zahlen oder Kopf ab. Sheriffin, ist dir denn schon meine neue Krone aufgefallen? Ich liebe sie. Diese Krone gibt mir ein Gefühl von Macht.
Wie erstaunlich beeindruckend Königin als Krone auf eurer vornehmen Stirn sitzt.
König Richard, hab ich euch nicht verboten, den Namen meines Bruders zu nennen? Richard, Richard, alle Welt liebt Richard. Auch meine Mutter hat ihn immer bevorzugt und stets lieber gehabt. Oh, Mami.
Jetzt fassen Sie sich, Exzellenz. Königin Nucke nicht am Daumen.
Nur wenn ihr mich immer so aufregt. Wo war ich stehen geblieben? Ach ja, die Steuer. Sheriffin, wenn ich schon gerade beim Zählen bin, dann möchte ich gern die Steuereinnahmen des heutigen Tages sehen.
Die Steuereinnahmen von heute.
Oh, Marion, mein Schatz, da bist du ja.
Dankeschön.
Wo bist du denn den ganzen Tag gewesen? Ich habe mir schon Sorgen gemacht.
Sorgen? Ich war nur ein bisschen in Nottingham unterwegs. Ich habe also nichts angestellt.
Wer unterstellt dir denn, dass du etwas angestellt hast? Wenn ich nicht weiß, wo du bist, werde nicht, ja, dann mache ich mir einfach nur Gedanken.
Über mich sollst du dir keine Gedanken machen, aber vielleicht um unser Volk.
Wie darf ich das verstehen?
Ich bin heute mit einigen Händlerinnen und Bauern ins Gespräch gekommen. Sie berichteten mir, dass deine treuen Handlanger schon wieder die Steuern erhöht haben.
Wir haben nur auf Anweisung.
Weißt du, mein liebes Kind, Steuern werden nun mal von einigen Menschen gehasst und von einigen Menschen geliebt.
Aber unsere Schatzkammer platzt doch schon aus allen Nähten. Die Leute haben nichts mehr.
Ja, das stimmt. Wir können ihnen fast nichts mehr abnehmen.
2 Uhr!
Geld ist Macht, meine Liebe. Geld ist Macht.
Wenn mein Vater wüsste, wie du in seiner Abwesenheit das Land regierst, das ist nicht in seinem Sinne. Er herrscht gütig, gerecht und klug.
Ach ja. Gütig, gerecht und klug? Wenn er so gütig ist, wie alle immer tun, wo ist er denn? Mein lieber Bruder, wo ist Löwenherz? Er treibt sich irgendwo in der Welt rum und führt Krieg.
Ich habe ihm ja schon mehrmals geschrieben, dass er endlich nach Hause kommen soll und diesen blöden Krieg beenden muss. Er hätte einfach nicht weggehen dürfen.
Ja, aber noch ist dein Vater nicht zurückgekommen und ich tue nur meine Pflicht. Ich regiere und halte die Staatsgeschäfte am Laufen.
Aber kommt, wenn ihr die Steuern senken würdet, dann hättet ihr auch nicht so viele Probleme mit Robin Hood und seiner Bande.
Lady Marianne, das sind Gesetzlose. Mit denen kann man nicht verhandeln, man muss hart gegen sie vorgehen.
Aber die Bauern stehen zu Robin. Wenn ihr
Marianne, ich verbitte mir so ein Gerede, ja? Wie schon eben erwähnt, sind Robin Hood und seine Leute Staatslose, somit Gesetzfeinde. Jedes Mal, wenn sie meine Truppen überfallen, stellen sie sich gegen unser Land und somit auch gegen dich.
Aber als ich im Wald...
Ich will nichts mehr von dir zu Robin Hood hören, habe ich mich klar ausgedrückt. Oder siehst du das anders? Stimmt noch etwas nicht, meine Liebe?
Dein England stimmt irgendetwas nicht.
Wie bitte?
Nichts, Onkelchen. Nichts. Ich lasse dich jetzt wieder deinem Geschäft nachgehen und störe dich nicht länger.
Brav, brav. Dieses Mädchen. Man muss ein Auge auf sie haben.
Sie könnte unsere Pläne gefährden. Die Weltherrschaft. Bald ist sie mein.
Weiter geht es jetzt in unserer Sendung Eine Stunde, ein Thema. Im Gespräch mit Intendant Achim Lenz, der neben der ABBA-Revue Dancing Queen bei den Gandersheimer Domfestspielen auch das Musical My Fair Lady inszeniert.
Du sprachst ja verschiedentlich bei My Fair Lady an, dass du die Operette ein wenig entstauben möchtest. Was versteht sich darunter?
Entstauben tun wir die Operette auf zwei Arten. Auf den ersten Blick erstmals reinigen wir sie von allem Überfluss, was da ist. Also die ganzen Gruppen, die da auf der Bühne sind, die ganzen riesigen Ensembles, das braucht es alles nicht. Das heißt, wir gehen in den Kern der Geschichte. Der Kern der Geschichte existiert zwischen Professor Higgins und Eliza Doolittle. Und dann bauen wir die einzelnen Konstellationen aus. Der Vater, dieser Herr Pickering, dann gibt es die Mutter von Higgins und so weiter. Und damit erzählen wir schon extrem viel. Das ist ein sehr gutes Stück, das, wenn man es zurückverfolgt, halt eben tatsächlich in den Mythos von Pygmalion mündet, der halt in Ovids Metamorphosen klar beschrieben ist. Ovid nochmals klar macht, was die Metamorphose ist, nämlich Pygmalion ist ein Künstler, ein Bildhauer, der ein Frauenhasser ist, aber sich als Kunstwerk gerade ausgesucht hat, eine Frau als Bildhauer zu machen. Und er verliebt sich in dieses eigene Kunstwerk, das er so geschaffen hat, wie er sich das Ideal vorstellt, und wünscht sich dann von Venus herbei, dass sie dieses Kunstwerk lebendig macht. Und Venus gewährt ihm diesen Wunsch und dieses Kunstwerk wird zum Leben erweckt. Die heiraten dann und kriegen sogar ein Kind. So endeten das bei Ovid und im Mythos. Bei Pygmalion, das dann ein Stück von Shaw ist, der daraus ein Stück gemacht hat, wird aus diesem Bildhauer ein Sprachprofessor und es wird daraus eine Komödie, weil man zeigt, dass dieser Künstler tatsächlich so dermaßen nerdig in sich selbst verliebt ist, dass er gar nicht verdient, dass er diese Frau jemals kriegt, an der er wie ein Kunstwerk herum manipuliert.
Außerdem hat dieses vermeintliche Kunstwerk Ecken und Kanten.
Natürlich.
Und einen Eigensinn und eine Power,
ja, genau,
die eigentlich nicht vorgesehen war in der ganzen Planung.
Genau, bei ihm nicht, aber er muss es das schlussendlich am Ende eben auch akzeptieren. Und daraus wird dann schlussendlich ein Musical und daraus wird dann schlussendlich ein Film, der das Ganze mit Audrey Hepburn dermaßen verklärt hat, dass wir dann eigentlich daran denken, okay, ist es eigentlich eine Liebesgeschichte und kommen die am Schluss wieder zusammen? Wie kann da nicht doch noch was Romantisches entstehen? Das ist heutzutage in diesem Punkt überhaupt irrsinnig zu denken, dass ein Mensch, der so dermaßen mit einer Frau umgeht, diese Frau am Schluss kriegen im Sinne soll. Das ist absurd. In diesem Punkt geben wir der Operette ein bisschen Saures und sagen, okay, so erzählen wir die Geschichte nicht.
Diese Art von Domestizierung, würde ich es fast nennen,
ja, genau,
kann und darf gar nicht stattfinden.
Darf auf der Bühne auch nicht reproduziert werden, glaube ich. Und das geht natürlich dann in die gleiche Richtung wie bei Widerspenstige Zähmung, wo man dann genau diese Geschichte nochmals wiederfindet. Im zweiten Bereich entstauben wir sie musikalisch. Mit Ferdinand von Seebachs Arrangements nehmen wir, weil wir keine Streicher haben, die Streicher weg und geben die Stimmen der Streicher in die Reeds und in die Bläser hinein, in die restlichen Bläser. Das heißt, wir haben eine Jazzmusik, eigentlich ein Jazz-Septett, das diese Musik spielen wird. Wir werden den Viervierteltakt durchbrechen, werden ihn swingig machen, wir werden den Dreivierteltakt zu einem Jazz-Moment machen. Es wird also nicht diese Operette, wie wir sie kennen, wo wir so alle mitklatschen können, die so durchzieht, sondern das wird ziemlich fetzig. Und wir haben einen Teil in der Mitte, diesen großen Ball, den wir so ein bisschen anders kreieren. Und ich bin überzeugt, dass das unserem Publikum gefallen wird.
Dass es ab und zu mal, ich sag mal, aus dem Park kommt, ja?
Genau. Es wird eine Outscene geben, wo tatsächlich die Menschen plötzlich mal so ein bisschen in Stolpern geraten und wir dann mal sehen, was dann passiert.
Los geht's, ja. Damit die ganze Familie ein Vergnügen hat mit Robin Hood und du hast da mit Sarah Speiser und Jennifer Traum eigentlich ein eingespieltes Scream Team, kann man schon fast sagen. Denn auch Robin Hood jetzt so in der Textfassung ist quasi eine Steilvorlage in einer besonderen Form von Lebendigkeit. Also es ist schon ein Lesevergnügen. Das springt ja dann quasi automatisch um auf die Bühne. Ne?
Was Sarah und Jennifer immer so fasziniert, ist, sind Gruppen, die in so Stoffen drinstecken. Ne? Das ist, wir haben auf jeden Fall auf der einen Seite die Gruppe der Leute im Wald, wir haben dann aber auch die Gruppe um den Sheriff von Nottingham und wir haben diese anderen Menschen, die darunter zu leiden haben. Und diese einzelnen Gruppen gegeneinander auszuspielen und dann noch einen Bösewicht zu schaffen, der ganz groß gemacht wird, das ist eine große Freude. Auch hier werden wir wieder mit Musik arbeiten von Ferdinand von Seebach, das wird dazukommen. Das ist, ja, wie du sagst, ein großes Dreamteam, das da mit sehr viel Lust hat an diesen Produktionen arbeitet. Und mein Kinderstück, ich kann es immer nur wiederholen, geht es darum, es liebevoll zu gestalten, dass man nicht über die Figuren hinweg inszeniert und dass man eben nicht, so, was weiß ich, nicht alles ironisiert. So, weil die Ironisierung ist nicht geschaffen für Kinder und Jugendliche, sondern man muss es direkt ansprechen. Es muss eine direkte, ehrliche Geschichte erzählt werden.
Das hast du, die kleinen ironischen Gimmicks, aber auf eine verspielte Art. Also ein, weiß ich, am Daumen lutschender Prinz John, ja?
Ja.
Der immer jammert, dass sein Bruder bevorzugt wurde und er
ja, aber das arme Hascherl ist. Es ist so ein typischer Bösewicht, dieser Prinz John. Der hat seine Macken gehabt und über das wird gelacht. Aber über das werden die Kinder auch lachen. Und sie werden sich daran freuen, dass der auch am Daumen lutscht. Vielleicht werden sie dann aufhören, am Daumen zu lutschen.
Was, und die mal in einer Kiste mit Geldtalern wurden, ja?
Ja, ja, genau, ja, zum Beispiel.
Wie steht denn die Möglichkeit, das ist ja schon mal passiert, ich erinnere an Pippi Langstrumpf, wo dann die Erwachsenen, Kindsköpfe sich Abendvorstellungen wünschten. Wäre das auch vorstellbar für Robin Hood? Je nachdem, wie es, sagen wir mal, in der Wirkung für kleine, große Gemüter, verspielte, jeder Art rüberkommt.
Tatsächlich wünscht man sich dann immer als Erwachsener auch eine Abendvorstellung. Das, die Problematik ist, wir sind natürlich durchgetaktet durch unseren gesamten Spielplan. Wir haben am Abend spielen wir die anderen Stücke und das, es ist also aus dem Grund gar nicht möglich, dass wir Abendspielveranstaltungen machen. Es ist tatsächlich auch so, dass dieses Kinderstück natürlich auch kürzer ist. 70 Minuten geht das nur und so weiter. Ich weiß nicht, ob das ein abendfüllendes Programm dann schlussendlich wird und ob wir tatsächlich die Tribüne dann dazu auch füllen werden. Ich glaube, der Wunsch ist immer da, aber wir werden das so nicht umsetzen können.
Schon beim Gandersheimer Theaterfest amüsierte sich das Publikum köstlich über die absurden und waghalsigen Wortspiele, mit denen ein widerspenstiges Paar in dem Musical My Fair Lady immer wieder kollidiert. Ist grün, so grün, wenn Spaniens Blüten blühen.
Ist grün, so grün, wenn Spaniens Blüten blühen.
Ist grün, so grün, wenn Spaniens Blüten blühen.
Heike, nicht gesagt.
Nein, Eliza, das hast du nicht gesagt. Du hast es nicht einmal gesagt. So, und jetzt möchte ich, dass du jeden Abend, bevor du zu Bett statt deines Nachtgebets wiederholst, es grün so grün, wenn Spaniens Blüten blühen. Und zwar 50 Mal. Und jetzt weiter. Hör zu und wiederhole. Jetzt wird es grauenhaft. Ich glaube, auf gekauften Sohlen lauf ich rauf bis Polen.
Ich glaube, auf gekauften Sohlen lauf ich rauf bis Polen.
Pass auf, Herr Leiser. Ich weiß, wie gut Sie zu mir sind.
Ich weiß, wie gut Sie zu mir sind.
Nein, weiß, wie gut zu Ihnen, guten Tag. Weiß, so wie in heißer Tee. Sag, heißer Tee.
Heißer Tee.
Von Astra-Kuchen, von Kolo, oder? Haben Sie schon den geringen Pistazienkuchen versucht? Vielleicht noch einmal. Heißer Tee. Heißer Tee.
Heißer Tee.
Hörst du denn den Unterschied nicht? Lass die Zunge flach liegen. In der natürlichen Wölbung deines Gaumens. Mach den Mund weit auf und sag halt.
Halt.
Jetzt sag Sir.
Sir.
Und jetzt sag Hi. Sir.
Hi. Sir. Hi. Sehr.
Nochmal. Hi. Nehmen Sie doch noch das letzte Erdbeertörtchen, ne? Ich kann einfach nicht mehr. Nein, lachen. Aber es wäre mir aber schade, es kommen zu lassen. Oh, keine Angst. Ich kenne jemanden, der Erdbeertörtchen wahnsinnig gern hat. Guten Appetit. So, Eliza, und jetzt möchte ich, dass du das hier abliest und jedes Wort so aussprichst, als hättest du keine Kieselsteine im Mund. Vom schwarzen Moos verkrustet zäh stehen Blumentöpfe dicht an dicht. Der Rost zerfrisst Zaunnägel jäh, bis das Spalierobst zu Boden bricht. Hey, sind diese Kieselsteine wirklich notwendig? Mach weiter, Eliza. Ich verstehe kein Wort, nicht ein Wort. Birgit, meinen Sie nicht, dass das Gedicht vielleicht ein bisschen zu schwer ist? Warum probieren Sie nicht etwas Einfacheres? Zum Beispiel Häschen in der Grube. Häschen in der Grube sitzt und schläft. Köpfchen in dem Wasser. Birgit! Was ist los? Warum hörst du auf?
Ich habe ihn
verschluckt. Das macht nichts. Ich habe noch mehr.
Zum Spielplan bei den Gandersheimer Domfestspielen gehören traditionell die musikalischen Abstecher nach den abendlichen Vorstellungen. Auch über eine unterhaltsame Lesung berichtet Intendant Achim Lenz heute in unserer Sendung Eine Stunde ein Thema zum Gandersheimer Festspielsommer.
In diesem Jahr ohne Masken, Corona, Restängste kann ja auch das Beiprogramm viel offener und entspannter ablaufen. Ist das diesmal auch sehr musikalisch ausgerichtet, einfach auch aufgrund des Spielplans mit dieser Fülle von musikalischen Geschichten?
Unser Rahmenprogramm, das ist auf der einen Seite die Domspitzen, diese Benefizgala am Ende der Spielzeit, die das Ganze nochmal so ein bisschen zusammenfasst, der Roswitha-Ring, der dann verliehen wird und so weiter. Programm, das gehört einfach ganz fest zu den Domfestspielen hinzu. Dann überlegen wir uns meistens noch, gibt es andere Möglichkeiten. Freitags im Zelt ist das Format, wo wir natürlich wieder mit Patty Martin und dem Ensemble, mit Ferdinand von Seebach und dem Ensemble musikalische Abende gestalten wollen. Wir wollen einen Disco-Abend machen, weil wir gesagt haben, bei Dancing Queen ist doch klar, dass wir auch mal die Leute zum Tanzen animieren wollen. Das heißt, dass wir einfach einen netten Disco-Abend nach einer Vorstellung gestalten, wo jeder frei irgendwie auch kommen kann. Ich wollte eine Lesung machen zu ABBA im Klosterhof in Bonshausen, wo ich die Texte der ABBA-Lieder, die ja sehr interessant sind, wenn man sie sich mal genauer anguckt, auf Deutsch rezitieren werde.
Also eine kleine Rezitation, wo man staunt, was da alles in den Popcharts auch noch stattgefunden hat.
Genau, auf der einen Seite staunt man so ein bisschen drüber, und auch wie intellektuell diese Texte sind, aber es gibt auch Texte, die sind weniger intellektuell, und da gucken wir mit so ein bisschen mit einem ironischen Blick auch mal so ein bisschen drauf. Also was steckt da eigentlich dahinter, hinten Liedern? Das kann ganz gut sein.
Die Klassiker. Liebt sie mich, liebt er mich? Nein, doch nicht. Ach, wie bin ich unglücklich. Ach, wie bin ich sehnsuchtsvoll verschwärmt.
Ja, genau. Ist da, genau. Oder die Babysprache, die da eben auch aufkommt, wie Mama Mia, hier bin ich wieder und so weiter und so fort. Also das versuchen wir da tatsächlich auch. Und wenn man die Texte immer so liest auf Deutsch und man nimmt sie ganz, ganz ernst, entstehen manchmal auch so ganz absurde Sachen. Also es ist fast schon wie absurde Texte, wie Ernst Jandl-Gedichte manchmal sogar. Und wenn man dann denkt, okay, das will man mal hören, habe ich mir gedacht, ich mache eine Sonntagsmatinee, ja. Auch da ist der Eintritt frei, in diesem wunderschönen Klosterhof. Und dann kann man sich mal da die ABBA-Texte von einer anderen Art und Weise anhören.
Ist auf alle Fälle dann ein wunderbares Idyll.
Ja, es ist ein wunderbares Idyll. Und wenn man die Musik mal wegnimmt, die so wahnsinnig stark ist, dann wird es interessant. Können diese Texte dann mehr oder können sie weniger?
Das ist dann also eingemacht, oder?
Genau.
So. Ja. Macht sich das im besten Sinne auch, was die Zuschauerresonanz jetzt im Vorverkauf angeht, bemerkbar, dass in Bad Gandersheim die Landesgartenschau stattfindet?
Es ist so, die Landesgartenschau ist ein Teil von Bad Gandersheim in diesem Sommer, und wir merken natürlich, dass viel mehr Menschen in dieser Stadt sind, und wir merken natürlich auch, glaube ich, dass das den Vorverkauf positiv beeinflusst hat. Interessant ist, dass die Landesgartenschau ja auch erst an Fahrt aufnehmen muss. Wir haben den Frühling, es muss jetzt sehr schön warm werden und so weiter und so fort. Wir haben hier Wochenenden gehabt, da war es warm und da war es hier rammelvoll. Das wird auch weiterhin so zunehmen und wird dann schlussendlich bis in den Herbst so dauern. Also ich glaube, es wird viel mehr Publikumsverkehr hier sein. Das kann für die Domfestspiele dann interessant sein, das kann aber auch für die Landesgartenschau interessant sein, wenn die Domfestspiele hier sind. Wir ergänzen uns, es sind ja auch Gartenfestspiele. Wir haben eine Kooperation mit dem Jugendtheaterfestival, das wir in Südniedersachsen hier ausrichten, das Festival Raus damit. Da sind wir auf der Lager, und das Ganze kann nur gut werden.
Dass auch in gewisser Weise die Landesgartenschau auch nochmal die Festspiele beflügelt. Und umgekehrt.
Ja, ich denke schon, dass wir dadurch extrem viel mitnehmen, und das sieht man ganz eindeutig einfach auch wieder wissen, wenn die Landesgartenschau zu Ende ist, wird es die Domfestspiele weiterhin immer noch geben. Das heißt, wir werden die 65. Gandersheimer Domfestspiele nächstes Jahr haben, und wir werden diesen Schwung mitnehmen, und auch wenn die Landesgartenschau nicht da ist, haben wir natürlich dann auch nochmals andere Möglichkeiten. Ich erinnere an die Seebühne, die da ist. Das ganze Gelände wird wieder frei sein, und es wird eine Aufgabe für mich als Intendant sein, diese Sachen auch zu bespielen.
So gesehen hat das aktuelle Festspielmotto "Uns blüht was" auch nachhaltige Wirkung. Uns blüht noch viel mehr.
Uns blüht viel mehr. Und das Interessante ist, ich glaube, dass mit "Uns blüht was" es ja immer darauf ankommt, das weiß jeder, der selber Pflanzen gesät hat und dann gehofft hat, dass was rauskommt. Man weiß nicht immer genau, was rauskommt. Es kann auch sein, dass die Pflanze keine Lust hat, oder dass man irgendwie eine Pflanze, wo man gedacht hat, sie kommt gelb, kommt plötzlich schwarz raus. Das ist auch interessant. Wer sät, wird auch dann irgendwas ernten. Und was er erntet, ist nicht immer so klar.
Ja, das ist dann der Überraschungseffekt. Überraschen lassen muss man sich auch bei allem, was man plant.
Genau.
Wie die Resonanz ist und wie die Wirkung, was sich einschätzen lässt, vermeintlich, und was eben nicht.
Ja, ich glaube, dass wir dieses Jahr sehr viele Überraschungen für das Publikum bereithalten und dass wir schlussendlich, wenn wir in dieser großen Tribüne drin sitzen, jeden Moment genießen werden, weil die Darstellerinnen und Darsteller dieses Ensembles dafür sorgen werden, dass wir verzaubert sind.
Auf gutes Gelingen und toi toi toi.
Danke sehr.
Sie hören eine weitere Kostprobe zum Gandersheimer Theatersommer mit einer Szene aus dem Schauspiel Der Graf von Monte Cristo, das in der Inszenierung von Bruno Klimek am 16. Juni Premiere hat. Im Anschluss hören Sie ein Gespräch mit dem Regisseur.
Chateau d'If.
Schwer zu glauben, was?
Wie lange schon?
Spielt keine Rolle.
An deiner Stelle würde ich mich fragen, wie lange noch? Besser nicht.
Zerbrich dir nicht den Kopf über das Wesen der Zeit.
Weiß mein Vater, wo ich bin?
Du bist?
Dantès. Edmond Dantès.
Wer sagt das?
Wer soll das sein?
Ich. Das bin ich.
Bist du sicher?
In den Akten findet sich nichts.
Akten?
Was für Akten? Bist du dir sicher, dass es dich gibt?
Fragen Sie Monsieur de Villefort.
Wen?
Er kennt mich.
Villefort?
Er wollte mir helfen.
Der Staatsanwalt?
Sein Stellvertreter.
Wurde versetzt.
Er wurde befördert.
Er weiß alles.
Was weiß er?
Dass ich unschuldig bin.
Wer hier ist schuldig.
Dann macht mir den Prozess.
Weswegen?
Klagt mich an, nennt mir mein Verbrechen.
Was hast du getan?
Nichts.
Nichts?
Nichts, ich habe nichts getan.
Dann gibt es keinen Prozess.
Kein Prozess wegen nichts. Wer nichts getan hat, kriegt keinen Prozess.
Ich bin unschuldig.
Wer hier ist schuldig.
Ich nicht.
Du auch. Beweis, sonst wärst du nicht hier.
Ich bin unschuldig.
Dann bist du nicht hier. Dich gibt es nicht. Dich nicht.
Dich gab es nie.
Mit dem Grafen von Monte Cristo kann Bruno Klimek bei den Domfestspielen eine doppelte Premiere feiern. Er inszeniert mit der dramatischen Fassung des Romans von Alexandre Dumas in Bad Gandersheim seine erste Open-Air-Produktion und gibt für unsere Sendung Eine Stunde, ein Thema auch Einblick in seine Theaterarbeit als Regisseur und Schauspiellehrer.
Herr Klimek, hat Sie Achim Lenz überredet, sich mal eine Open-Air-Kulisse anzugucken, weil es ist ja das erste Mal, dass Sie hier in Bad Gandersheim inszenieren? Oder hat er Sie mit dem Stück gelockt, mit dem Grafen von Monte Cristo?
Es war tatsächlich so, dass er mich gefragt hat, ob ich überhaupt mal was machen möchte. Ja, Freilicht ist jetzt nicht so mein Ding. Habe ich eigentlich die letzten Jahre irgendwie vermieden. Ich war immer froh, wenn ich ein geschlossenes Haus hatte und nicht vom Wetter abhängig. Bin dann hier mal hergefahren. Die letzten 2 Jahre haben wir Sachen angeguckt und so. Und habe dann zu ihm gesagt, nee, ich glaube, ich probiere das mal aus. Dann haben wir uns zusammen eigentlich einen Stoff überlegt. Und gesagt, was wäre denn hier, vor allem wenn er wusste, er wollte damit die Saison eröffnen. Was ist ein guter Stoff, was das Publikum auch zieht. da kam man eigentlich gemeinsam dann auf den Monte Cristo. Ich hatte erstmal Dorian Gray oder sowas vorgeschlagen oder warum nicht Nathan der Weise oder so. Und er meinte, nee, das zieht nicht so richtig, wir brauchen einen richtigen Stoff. Und so, schon Monte Cristo wäre doch was. Ne? Ja, und dann haben wir uns angefangen mit Monte Cristo zu beschäftigen. Ich habe mich auch damit angefangen zu beschäftigen. Dann gab es irgendwann die Fassung. Ja, und dann kam es so eines zum anderen. Die Besetzung natürlich war nicht ganz einfach, weil wir mussten es ja dann auf 11 Leute reduzieren. Viele Doppelbesetzungen. Manche Rolle ist jetzt wirklich sehr eng hintereinander besetzt, wo es schnelle Umzüge geben muss und so, aber das geht alles mit dazu.
Aber wie ist es Ihnen ergangen, als Sie zum ersten Mal so geschnuppert haben?
Als Zuschauer war ich schon immer ein begeisterter Mensch, was Freiluft angeht. Also deshalb auch im Urlaub, was sonst, wenn irgendwas ist, Theater ist, das sehe ich sehr gerne. Ich hatte nur nicht unbedingt jetzt Lust, das unbedingt selber machen zu müssen. Es gibt ja auch so bestimmte, also Musical ist auch nicht unbedingt alles. Ich sehe das sehr gerne, aber ich muss es nicht unbedingt machen. So, also es gibt so ein paar Sachen, die ich nicht zwingend machen müsste. Wobei ich immer sagen muss, wenn es mir angeboten wird, bin ich ja meistens geneigt, weil es dann, gerade je mehr ich es ablehne, desto mehr kann es sein, dass ich mich dann doch damit befasse, weil ich mir eigentlich mein ganzes künstlerisches und Theaterleben mit den Dingen auseinandersetzen will und immer auseinandergesetzt habe, von denen ich erstmal annehme, dass ich sie nicht kann. Weil Kunst kommt nicht von Können, sondern von Nicht-Können. Sondern man will ja was rausfinden, ob man es kann. Das ist für mich immer so die große Versuchung, wenn ich etwas sehe, wo ich erstmal eine Abwehr dagegen habe und dann sage, nee, jetzt guck mal, vielleicht kannst du es ja doch. Das ist für mich der Reiz.
Am besten sind eine Herausforderung.
Immer, das muss immer eine Herausforderung sein. Mindestens seit 45 Jahren mache ich Theater und nichts legt mir ferner, als dass ich so irgendwie in Routine, aus Routine heraus irgendwas mache, sondern es ist wirklich so, ich versuche halt immer wieder eine neue Herausforderung zu machen. Also früher, auch wo ich Schauspieldirektor war, mein Ensemble, also die Besetzungen selber machen konnte. Also ich habe da Tschechow viel inszeniert und sowas und ich hatte tolle Schauspieler und habe ich eine Besetzung gemacht. Und dann, alles klar, ja, die Besetzung ist perfekt. Ich weiß genau, wie der das spielt. Ich weiß genau, wie sie das macht. Ich weiß genau, wie er das macht. Und was mache ich? Was mache ich in den 12 Wochen? So, und dann habe ich es oft so gemacht, habe ich einfach die Besetzung mal nochmal durchgerüttelt. Was wäre denn, wenn er mal das Atypische macht und sie was ganz anderes machen und sonst was. Also sofort entstehen interessante Konstellationen und interessante Herausforderungen und Aufgaben. Und
das kann man dann auch ja. Den Schauspielern,
Schauspielerinnen entlocken. Ja, die sind da ja auch, die sind ja genauso neugierig. Auch Schauspieler haben eine große Angst davor, dass sie irgendwie immer das Gleiche machen oder was sie schon können, vermeintlich können oder sowas, dass man das einfach nur wiederholt.
Es sei denn, sie werden wiederum von einem Regisseur, einer Regisseurin herausgefordert,
ja.
Jetzt mal nicht so die üblichen genau. Rituale, ja. Die vertrauten Handlings ja. Zu bedienen, ja, sondern ja. Sich irgendwie ja. Quasi in die Rolle eines Seiltänzers. Ja,
ja. So. Immer wieder neu versuchen oder auch wenn ich Schauspieler kennenlerne und die Chance haben, mit denen nochmal zu arbeiten, auch jetzt als freier Regisseur, suche ich mir dann immer eben eine Aufgabe, die nicht identisch ist mit der vorigen, auch wenn die vorige großartig bewältigt wurde.
Deswegen würde ich auch gerne jetzt in Bezug auf den Grafen von Monte Cristo nachfragen, was hat Sie an dem Stoff gelockt?
Tatsächlich, wie jemand unverschuldet in eine äußerst missliche Lage gerät, durch diese äußerst missliche Lage so schlimm traumatisiert wird, dass er mehr oder weniger seine Lebensqualität, sein Leben verliert, dann gerettet wird, im Zustand der Rettung aber das nur nutzt, um Vergeltung zu üben und dadurch ein zweites Mal sein Leben verliert. Das hat für mich schon eine Dimension einer griechischen Tragödie. So wie Ödipus letzten Endes unverschuldet in das ganze Schlamassel gerät, weil es wurde ihm ja vorhergesagt, das ist ja schicksalsbedingt. Deshalb haben seine Eltern ihn ja dem Hirten gegeben, damit er umgebracht wird, weil diesem Kind vorhergesagt wurde, dieses Kind wird seinen Vater töten und seine Mutter heiraten. Deshalb haben sie dieses Kind eben weggegeben. Also das Schicksal lastet ja schon auf ihm. Er kann dem Schicksal gar nicht entkommen. Das ist ja das Schreckliche bei den griechischen Tragödien. Die entkommen ihrem Schicksal nicht. Ne? Diese Story von dem Monte Cristo hat davon eine Dimension, finde ich. Das hat so eine tragische Verstrickung, die ich interessant finde. Und wie man das erzählt, wie man das interessant erzählt, auch mich hat mich interessiert, was oft zu kurz kommt, wie ich finde, sind die anderen Figuren, eben seine Freunde oder Kumpels, die ihn dann in das Schlamassel bringen. Was sind das für Leute? Wie sind die gestrickt? Das hat mich interessiert. Deswegen auch die ganz klare Dreiteilung des Abends, die Vorgeschichte braucht Raum, braucht Zeit, dann das Zentrum, das Kerkererlebnis und die Nachgeschichte der Vollzug der Vergeltung. Das sind so die drei Teile und die sind in etwa gleich groß. Und oft die Vorgeschichte wird zu knapp erzählt. Dann kriegt man die Figuren nur irgendwie als irgendwelche Bösewichte und dann am Ende werden sie halt dann geschlachtet. Was ich schon vorher mal gesagt habe, die ganzen Verfilmungen sind die alle so gnadenlos langweilig. Weil man kann sich nicht nur mit der Figur des Monte Cristo beschäftigen, sondern es gehören die anderen, es gehört Mercedes gehört dazu, es gehören Faria dazu, Danglars, der Fernand, die ganzen Personen, Villefort, alles machen das auch.
Das müssen die erstmal kennenlernen, ja. Oder? Die sind ja jetzt nicht per se böswillig. Also das sind eigentlich klassische
Eingangsphänomene. Niemand tut
bisschen
das böse.
Bisschen eifersüchtig, bisschen intrigant, ja. Bisschen neidisch,
genau,
ja,
auf den was. Kollegen. Und das kulminiert dann dazu, dass sie tatsächlich etwas tun, was sie so in der Folge ja auch gar nicht impliziert hatten. Grundsätzlich für Bösewichte gilt, niemand tut das Böse um des Bösen willen. Außer Mephisto. Mephisto ist verkörpert das Böse, aber ansonsten tut der Böse nicht das Böse um des Bösen willen, sondern immer um etwas Gutes willen, selbst wenn es nur für sich gut ist. Also selbst wenn er nur sich reich machen will oder sonst was, er hat einen positiven Ansatz, er hat keinen negativen Ansatz, er ist nicht destruktiv per se, ja. Selbst wenn er destruktiv ist, glaubt er daraus was zu gewinnen. Das Problem ist ja nur, dass viele Bösewichte dumm sind und deswegen nicht erkennen, dass sie sich selber die Zerstörung bringen. Das erkennen sie nicht. Aber im Ansatz tut niemand das Böse um des Bösen willen. Außer, wie gesagt, Mephisto, der das reine Böse verkörpert. Das ist auch eine erfundene Figur von Goethe, wo er natürlich auch darüber philosophiert hat, was ist denn das Böse? Im Faust ist das Böse halt sehr intelligent, sehr witzig, sehr raffiniert und die beste Rolle.
Das ist endlich mal eine große Show, oder?
Eine große Show. Und dadurch gewinnt das Böse wieder sogar Sympathien für sich. Das ist dann das Paradoxe dann wieder.
Ja, natürlich. Auch wie in diesem Fall der Lockruf des Geldes, der Lockruf der Emotionale. Ne? Man will ja die Herzdame.
Das anderen haben.
Ne? Genau. Das anderen haben oder vielleicht auch nur seinen Job oder seine Position.
Genau.
Also es geht um emotionale Vorteile und
ganz
ordinär materielle. Genau. Dadurch, dass sie am Anfang alle letztendlich auch porträtiert werden, wie sie gerade so ticken, sieht man ja auch später, was aus ihnen geworden ist, also was das mit ihnen macht, also diese Form der Deformation. Ja? Wenn man erstmal so anfängt, wird man halt irgendwann ein erfolgreiches
Pardon. Genau. Aber zugleich ist, was ich an dem, also auch so wie diese Fassung das dann erzählt, dieses Stück das erzählt, es ist tatsächlich, am Ende bleibt niemand als Gewinner übrig. Das endet leider ziemlich nihilistisch. Es gibt keinen Sieger, es gibt kein Happy End. Es wäre auch grundverlogen. Also das ist so, weil meistens ist es ja nicht so.
Da verliert jemand eben aufgrund einer intriganten Zusammenrottung 20 Jahre seines Lebens und er verliert seinen Glauben. Er verliert alles, was mit Urvertrauen zusammenhängt.
Mit Liebe.
Mit Liebesfähigkeit,
alles verliert.
Ja, letztendlich verwahrlost er komplett. Und das Einzige, was ihn noch ernährt, ist dieses Rachemoment.
Deshalb ist die Figur ja auch kein echter Sympathieträger. Am Anfang noch, da kann man noch Mitleid mit ihm haben und sowas, aber wenn er sich dann zum Rächer verwandelt, glaube ich, wird er einem ziemlich unsympathisch. Auch als Zuschauer vergisst man eigentlich, was mal der Anlass war, warum sich so verwandelt hat.
Ne? Auch die Frage, wie man ihn dann auf der Bühne erlebt. Du hast das angezettelt, mitspielt, oder ob das eher so eine, sagen wir mal, sehr unterkühlte, eiskalte Haltung ist.
Er hat eigentlich nichts mehr. Und wenn er dann seine Vergeltung übt, denkt er noch, das ist es jetzt vielleicht, aber selbst dann, als er es hat, ist er auch nichts mehr. Also es bleibt tatsächlich so gut wie nichts übrig für ihn. Das ist halt eigentlich die logische Konsequenz aus dieser Geschichte. Und das irgendwie so zu erzählen, dass man da dran bleibt, das ist interessant. Das ist interessant, das so zu hinzubekommen. Gegen all diese verzweifelten Versuche von den Filmen, die ich alle gesehen habe, die einfach nur grauenvoll langweilig sind.
Naja, das ist dann Kostümchen mit Action und ein bisschen Krimi-Elementen, großen Bilder.
Ja, ja.
Und das ist ja quasi jetzt das andere Extrem.
Ja, ja.
Kein Bund, keine Farbe, kein Bildersturm, sondern nur die Beteiligten an dieser Geschichte.
Ist die logische Konsequenz von dem Spielort, wie ich finde, weil man kann ja nicht groß irgendwie da was auffahren, geht ja gar nicht. Man kann ja kein Schiff über die Bühne fahren lassen, ein großes, mit Segeln oder sonst irgendwas. Ne?
Aber ich meine, im Theater kann man das alles behaupten.
Ne? Ja, natürlich, das ist das Schöne.
Es gibt einen ganz interessanten Aspekt in der Stückfassung, dass diese
vermeintlichen Übeltäter sich ab und zu mal eine Bestätigung oder eine Rückversicherung vom Publikum holen, dass es also immer so zweifelnde Elemente in der Darstellung gibt. Also wie sich jetzt die Figuren im Stück selber positionieren, sei es als Oberstaatsanwalt, als überaus erfolgreicher Banker, der auch exquisit eingeheiratet hat, also diese ganzen Geschichten. War das schon in der Stückfassung?
In der Stückfassung.
Das macht nochmal was mit dem Stück selber, ja?
Ja, ja, natürlich, das ist schön. Ja gut, das ist natürlich eine alte Tradition, ich habe bei Shakespeare schon Iago, Othellos Iago, der sich ans Publikum wendet und sonst irgendwas. Es geht eigentlich grundsätzlich darum, es ist ja beim Theater geht es ja immer um Komplizenschaft. Dass das, was auf der Bühne passiert, Komplizenschaft findet im Publikum. Nur wenn es einem gelingt, quasi den Zuschauer zu Mitarbeitenden zu machen, dann erzeugt man Spannung und vermeidet Langeweile. Das, was meine Studierenden auch ständig predigen. Ne? Ihr müsst die Zuhörenden, die Zuschauenden, müsst ihr zu Mitarbeitenden machen. Deshalb nichts erklären, sondern es so darstellen, dass was übrig bleibt, dass das Publikum mitarbeiten muss, dass sich die Lösung hat. Oder sagt man euch bei 999 Zuschauern eventuell 999 verschiedene Lösungen, die dann in den Köpfen entstehen, aber sie sind beschäftigt, sind da dran und so. Also, und sie werden zu Komplizen der Geschichte. Dass ausgerechnet hauptsächlich die negativen Helden sich ans Publikum wenden, ist natürlich nochmal ein doppelter Trick, dass die Komplizenschaft wird sogar noch verstärkt. Und man macht ausgerechnet da das Publikum zum Komplizen mit Personen, die man eigentlich ablehnen möchte. Und dadurch bleibt die Widersprüchlichkeit der Wahrnehmung aufrechterhalten. Auch das gehört zum Theater dazu. Sobald ich mit Sicherheiten versorgt werde, mit sicheren Wahrheiten versorgt werde, sobald dann fange ich an, mich zu langweilen. Das ist doch immer der Punkt. So, und wenn das eben über 2 Stunden gelingt, dass das Publikum sich quasi nicht in Sicherheit, Gewohnheit einrichten kann und schon weiß, was passieren wird, dass es einfach damit rechnen muss, dass etwas passiert, womit es nicht rechnet, dass es unerwartet die Regel ist, dann ist es ein spannender Theaterabend. Dann verfliegen die 2 Stunden wie nichts. Dann ist man erschöpft, vielleicht als Zuschauer, aber man weiß schon, warum? Warum? Was habe ich denn jetzt erlebt? Meine Hoffnung ist immer, dass man dann was, wenn man so im Theater bewegt wurde, dann nimmt man was mit nach Hause. Und dann wirkt das weiter.
Ich kann mir vorstellen, im besten Sinne schönes Theaterabenteuer machen.
Ja.
So eine Umgebung zu arbeiten.
Auf jeden Fall. Das macht auch Spaß.
Das war eine Stunde ein Thema. Heute im Gespräch mit Intendant Achim Lenz zum Start der Gandersheimer Domfestspiele. Über seine Inszenierung Der Graf von Monte Cristo berichtete Regisseur Bruno Klimek. Die Redaktion hatte Tina Fiebiger.